Habe ich immer wieder mal so einige Aspekte herausgegriffen im Blick auf den Heiligen Geist. Und da setzten wir ja ein mit dem dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses, wie wir es nach dem Nizeum Konstantinopolitanum haben. Schwieriges Wort. Da heißt es, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, allgemeine, apostolische Kirche. Das ist ja etwas ausführlicher als das Glaubensbekenntnis, das wir gewöhnlich, also auch heute, gesprochen haben. Nochmal, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Wir haben gerade gehört, das Wort aus der Apostelgeschichte als Lesung, dann das Evangelium, auch da, wo Jesus das Reich Gottes so lebendig macht und ja, erfahrbar, schmeckbar, die vielen, die da mit dem Wenigen gespeist worden sind. Oder in der Apostelgeschichte, was geschah, nachdem Petrus gesprochen hatte, die vielen, die das hörten, die zum Glauben gekommen sind, die sich fragen, was müssen wir tun? Glaubt an den Herrn, kehrt um, lasst euch taufen. Und das geschah auch. Und dann ging das weiter. Sie blieben in der Lehre zusammen, in der Unterweisung. Da ging es, denke ich, auch nicht nur um die Botschaft, um Jesus Christus, sondern eben auch um den dreieinigen Gott. Auch wenn wir in der Theologie die Lehre von der Dreieinigkeit erst später dann entfaltet haben. Aber der Ursprung lag ja da, bin ich mir gewiss. Und würden wir die Apostelgeschichte jetzt so im Stück durchlesen, würden wir über viele Zeichen und Wunder und was sich ereignet hat, informiert werden. Und auch als Petrus zum Hauptmann Cornelius kommt und ihm die Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus bringt, hören die Versammelten das Wort und es heißt, dass der Heilige Geist auf alle fällt, die das Wort hörten. Und sie priesen Gott in Zungen, in ihnen unbekannten Sprachen. Und dann wurden sie getauft. In der gleichen Apostelgeschichte, an einer anderen Stelle, ist es so, dass Menschen getauft waren, aber sie vom Heiligen Geist nichts gehört hatten. Und dann wurde das sofort nachgeholt, dass sie etwas von ihm hörten und auch erfüllt würden mit dem Heiligen Geist. Und der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 gibt einen guten und sehr wichtigen Rat, nämlich, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und so können wir weitergehen, zum Beispiel auch Martin Luther, der sagte, aber es ist auch heute notwendig für die ganze Kirche und für uns selbst, dass wir trunken werden vom Heiligen Geist. Wie viel er Wein genossen hat, weiß ich nicht. Bier hat er gerne getrunken. Er hat ja auch die Bierbrauerin im Haus. Aber er sagt, es ist viel wichtiger, trunken werden vom Heiligen Geist. Und das sind so Worte, wo wir wahrscheinlich sagen, das klingt aber sehr anstößig. Ist aber gar nicht anstößig gemeint, sondern wo er etwas von dem weitergibt, sagt, das ist im Grunde genommen für das Leben eines Nachfolgers Jesu Christi notwendig. Kein Auto fährt ohne Treibstoff oder heute muss man das ja erweitern, dass auch Strom Treibstoff ist. Also kein Auto fährt weder mit dem einen noch mit dem anderen. Es muss genug im Tank sein, um fahren zu können. Und das meint es. Voll sein, auch trunken sein, wie Luther sagt, vom Heiligen Geist, damit unser Leben im Glauben gelebt werden kann, damit wir überhaupt den richtigen Antrieb haben, die richtige Kraftquelle. Ich habe da noch ein paar Zitate, die so zwischendurch kommen, auch jetzt noch mal eins von Rudolf Bohren, der war Theologieprofessor, praktische Theologie auch. Es macht eben einen Unterschied, ob einer bloß angerührt sei vom Heiligen Geist oder ob er die Fülle des Geistes in sich wohnen hat. Was also zugrunde liegt und was auf dem Herzen Jesu ja schon gewesen ist, ist, dass der Heilige Geist kommt. Deshalb sagt er, ich gehe, damit ein anderer kommt, und er betet für das Kommen des Heiligen Geistes für uns, für die Nachfolger Jesu, damit sie ein Leben in der Fülle des Geistes Gottes haben und nicht meinen müssen, das Glaubensleben in der Kraft eigener Wassersuppe führen und leben zu können, weil das funktioniert einfach nicht. Lasst euch vom Geist erfüllen, bedeutet also kein einmaliges Geschehen bei der Taufe, und dass es abgeschlossen sei mit der Taufe, sondern ein fortwährendes Geschehen ist. So ist es auch vom Griechischen her zu verstehen. Also wörtlich, werdet immer wieder aufgefüllt vom Geist. Und da gibt es die Anmerkung aus der neuen Lebensstudienbibel dazu: Wir sollten weniger darauf achten, wie viel wir vom Heiligen Geist haben, als darauf, wie viel der Heilige Geist von uns hat. Ordnen Sie sich täglich seiner Führung unter und schöpfen Sie ständig aus seiner Kraft. Also, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist als ein fortwährendes Geschehen und ein fortwährendes Ausstrecken und ein fortwährendes Bitten: Komm, Geist Gottes. Das ist nichts Neues, das ist keine Erfindung der charismatischen Bewegung, auch nicht der geistlichen Gemeindeerneuerung, zu der ich gehöre, sondern das haben schon die ersten Kirchenväter und Vorderen immer wieder gebetet: Komm, Geist Gottes. Eben ein fortwährendes Bleiben im Heiligen Geist, wie Jesus das auch von sich selber sagt, und das ist ja 3 in 1 nicht zu trennen, wenn Jesus sagt, bleibt in mir, wie ich in euch. So gilt das für den Vater, so gilt es auch für den Heiligen Geist. Also nicht zu sehen, ich habe, sondern ich werde von ihm erfüllt und er ist es, der mich, der dich, der uns hat. Und das heißt, ich gebe ihm Raum, Raum in mir, damit er in mir alles ausfüllen, durchdringen kann. Mein Herz, meine Gedanken, meinen Sinn, mein Reden, da ist er noch schwer am Arbeiten dran bei mir, mein Tun und mein Leben. Das heißt zunächst, Geisterfüllung ist demnach nicht eine besondere geistliche Stellung, sondern es ist Hingabe. Hingabe an den dreieinigen Gott in Gestalt und Gegenwart des Heiligen Geistes. Werdet voll Heiligen Geistes, so die Einladung auch des Paulus. Und so erlebten es die Jünger, es war ihre Erfahrung, die sie machten, indem sie auch dann ausgesandt waren und in Vollmacht auftraten. Ich denke, Petrus war schon schwer beeindruckt, als er da stand und redete und er sagte, was passiert denn da jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass er sich so stark selber gar nicht fühlte, aber er nahm wahr, hier passiert was, weil aus ihm heraus eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Persönlichkeit wirkte, nämlich der Heilige Geist. Und das war ihnen wohl bewusst, es war nicht den Jüngern bewusst, es war nicht ihre Vollmacht, sondern es war der, der in ihnen ist, der vollmächtig durch sie wirkte. Es war der Heilige Geist in ihnen. Und er ist es in jedem Christus-Nachfolger, der immer wieder den Heiligen Geist einlädt. Komm, Geist Gottes. Und das tun wir viel zu selten, nämlich immer nur in den Pfingstliedern, die wir im Gesangbuch haben. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Oder o Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit. Das ist ja nicht einmalig gemeint nur an Pfingsten, bloß weil es unter der Rubrik Pfingsten steht. Sondern das können wir jeden Tag. Beten, bitten, singen. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da gibt es eine Einladung an uns. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das erinnert uns ja auch an den Heiligen Geist, denn davon hatten wir gesprochen, dass er auch im Bild des vom Wasser dargestellt wird. Noch ein Zitat, auch ein Theologe, Jürgen Moltmann. Es gibt heute viele Kirchen und Gemeinden, die durchaus nicht vom Enthusiasmus bedroht sind, sondern vielmehr unter Dämpfung des Geistes leiden. Schade. Er hat ja recht, aber schade, dass es immer noch so ist, dass wir uns bedroht fühlen und denken, laden wir den Heiligen Geist ein, das ist Enthusiasmus, das ist also Gefühl pur und was weiß ich. Aber wenn Gott das doch möchte, dann kann es doch nicht verkehrt und falsch sein, sondern nur gut für uns. Und das kann sich auch durchaus nicht nur in Enthusiasmus, sondern auch ganz nüchtern äußern. Hauptsache ist, wir sind Träger auch des Heiligen Geistes. Und auch hier ermahnt uns Paulus im 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpfet nicht. Auch wenn uns das manchmal so ein bisschen komisch vorkommt. Und ja, es stimmt, wir sind in der evangelischen Kirche sehr nüchtern geworden, was den Heiligen Geist betrifft. Und was wir uns eher angeeignet haben und was auch so in uns immer wieder drinsteckt, nämlich das Bedürfnis der Kontrolle. Die eigene Kontrolle zu behalten und den Geist Gottes oder überhaupt den dreieinigen Gott zu kontrollieren. Wenn ich aber auf das Leben einiger Christen schaue, in der Kirchengeschichte, auch in der nicht allzu fernen Kirchengeschichte, bin ich ermutigt und zugleich herausgefordert, mich für den Heiligen Geist zu öffnen. So zum Beispiel Hudson Taylor, der 1832 bis 1905 lebte. Er kam mit 17 Jahren zum Glauben, während seine Mutter für ihn betete, als sie zu Besuch bei deren Schwester war. Und so lange betete, bis der Heilige Geist ihr sagt, du kannst aufhören, er hat sich bekehrt. Finde ich toll, so eine Führung zu haben. Und Hudson Taylor hat sich nicht nur bekehrt, sondern Gott hat ihm auch eine Sehnsucht aufs Herz gelegt, nämlich nach China zu gehen und den Menschen das Evangelium dort zu bringen. Und er gründete ja die China-Inland-Mission Und Hudson Taylor, er wurde ja quasi ein Chineser, er war ja gekleidet auch wie er und er gab sich wirklich auch in diese Kultur hinein. Und dann sagt er, mit wachsenden Herausforderungen und persönlichen Schicksalsschlägen wurde ihm die Abhängigkeit von Gott und die Kraft des Heiligen Geistes immer wichtiger. So sagt er, preist Gott, der immer bei uns bleibt. Diese Kraft ist nicht eine Gabe des Heiligen Geistes, er selbst ist die Kraft. Wir haben zu viel Aufmerksamkeit der Methode, dem Getriebe sowie den Hilfsmitteln gewidmet und uns zu wenig um die Quelle der Kraft bemüht. Vielleicht sollte ich das mal auch dem Konsistorium schicken oder den Konsistorien, denn wir sind alle gerade auch mit den Fragen beschäftigt, wie geht es denn mit Kirche weiter, Strukturfragen und was weiß ich. Und Hudson Taylor sagt, wir sind viel zu viel damit beschäftigt und zu wenig, um uns um die Kraft, die Quelle der Kraft, den Heiligen Geist zu bemühen. Und weiter schreibt Hudson Taylor einmal an seine Frau, nur eine Taufe mit dem Heiligen Geist kann uns aus diesen Schwierigkeiten helfen. Und das gilt, denke ich, auch ganz persönlich, dass er uns durch die Schwierigkeiten, die wir haben, helfen kann. Viele Kirchenväter, viele Männer und Frauen im Glauben erkannten, wie notwendig es ist, in der Fülle des Geistes Gottes und erfüllt mit dem Geist des Glaubens zu leben. Ja, das eigene Leben leben zu können. Und darum dürfen wir darum bitten und beten. Komm, Geist Gottes, komm, erfülle mich. Mach mich zu einem Gefäß, das du ausfüllst, damit du durch mich als Gefäß den Durstigen zu trinken gibst. In den ersten Jahrhunderten wurden denen, die sich taufen ließen, die Hände aufgelegt und darum gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Aber wie sehr sind wir bemüht, mit Methoden, mit Strukturen, mit Hilfsmitteln, auch digital, mit menschlichen Bemühen, die Botschaft in die Welt zu tragen oder den Laden am Laufen zu halten. Wie wenig aber sind wir bereit, aus der Fülle des Geistes zu leben und uns ihm zu überlassen. Ich meine, ich habe vorhin das Bild gehabt mit dem Auto, das können wir tun. Wir können den Zündschlüssel reinstecken und ein bisschen umdrehen, damit die Lenkradsperre nicht reingeht, legen den Gang raus und lassen die Handbremse auch nicht angezogen, machen die Fahrertür auf und dann mit eigener Kraft schieben wir das Auto. Das geht vielleicht noch geradeaus. Berg runter wird es schon gefährlich, hinterherzukommen. Berg hoch geht es gar nicht. Aber genau das ist es, was wir tun, wenn wir nicht um den Heiligen Geist bitten und um die Erfüllung. Von den Gaben rede ich heute nicht, weil das hatten wir am letzten Sonntag gehabt. Gemeindeleben kann wirklich trocken werden, ohne den Geist Gottes. Und Kirche als Institution kann sogar ohne Gemeindeglieder leben, weil sie sich selbst versorgt und sich selbst genügend ist. Das eigene Leben kann trocken und schwer werden, wie auch das eigene Glaubensleben, wenn wir es selber versuchen anzupacken und zu gestalten. Papst Paul VII. Hat einmal gesagt, wir erleben in der Kirche einen Zeitabschnitt, der in besonderer Weise vom Heiligen Geist gekennzeichnet ist. Wenn das so ist, dann sollten wir uns auf ihn einlassen. Dann sollten wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Dann sollte er uns gebrauchen können. Dann sollten wir von ihm erfüllt sein, damit wir die Botschaft so weitergeben können und selbst so leben können, dass andere sagen, das will ich auch. Da will ich dabei sein. Da will ich dazugehören. Und wir sollten uns dieser Zeit Gottes nicht widersetzen, sondern fröhlich in diesen Strom Gottes hineinspringen. Das Zeitalter der Kirche wird ein anderes Antlitz bekommen, auch eine andere Wirkung. Und Menschen würden gerne kommen, angezogen von der Güte Gottes, von der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir selbst würden verändert werden, ausgerüstet und gesandt wie Petrus, der vor diesem Gelähmten am Tempel stand und sagte, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Das war nicht das, was er hatte, das war das, wo der Heilige Geist ihn hatte. Wir persönlich, als Gemeinde, als Kirche, können nur weitergeben, können nur Anteil geben, wovon wir selbst erfüllt sind. Es ist Zeit, ja zu sagen, dass wir Gemeinde und Kirche des Heiligen Geistes sind, der uns immerwährend erfüllt und nicht, dass wir ihm lediglich eine Nische bei uns einräumen, bei uns persönlich, in der Gemeinde, in der Gesamtkirche, sondern dass er wie der Vater, wie der Sohn, als der Heilige Geist die gleiche Priorität, die gleiche Bedeutung hat und er genau wie der Vater und Sohn derjenige ist, an dem wir bleiben, von dem wir erfüllt sind, der unser Leben führt und bestimmt und der uns gebraucht zum Segen in dieser Welt und damit Menschen sehen können, wie kräftig und wie besonders das Reich Gottes ist. Amen.